Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe »Diese Wirtschaft tötet«. Mein Name ist Volker Friedrich, ich lehre an dieser Hochschule Konstanz Schreiben und Rhetorik und bemühe mich Semester um Semester, nunmehr in der 20. Folge, für Sie montagsabends hier ein Vortragsprogramm, eine Ringvorlesung auf die Beine zu stellen. Und ja, 20 Mal ist es gelungen. Sollte Sie, das pflichte ich an dieser Stelle immer gerne ein, sollte Sie interessieren, was früher geschah, von den meisten dieser, naja, sagen wir mal 300 Vorträge, die gehalten wurden über die letzten Jahre hinweg, gibt es Tonaufnahmen und die können Sie im Internet finden und sich anhören, runterladen auf Ihr Abspielgerät, wie auch immer nutzen auf der Autofahrt, auf der Zugfahrt zum Einschlafen. Das ist ein kostenloses Vergnügen und an dieser Stelle pflichte ich auch immer gerne ein, das gibt es an keiner anderen deutschen Hochschule. Danke, danke, das hört man gern. So war es zwar nicht gemeint, aber ich nehme es mal hin, herzlichen Dank. Sagen Sie es weiter. Ja, diese Wirtschaft tötet ist in diesem Semester unser Oberthema. Wir beschäftigen uns mit Gesellschafts-, mit Kulturkritik, mit Zeitkritik, haben schon einen bunten Strauß an Vorträgen gehört. Ein bisschen war die Wirtschaft auch immer Thema und vielleicht muss ich noch vorausschicken, für diejenigen, die das noch nicht aus meinem Munde gehört haben, woher eigentlich dieses Oberthema stammt. Sie haben sicher wahrgenommen auf den Plakaten oder diesen schönen Handzetteln, von denen hier einige für Sie parat liegen, die können Sie sich nachher gerne mitnehmen. Sie haben gesehen, dass diese drei Worte in Anführungszeichen gesetzt sind, was untrüglich darauf hindeutet, dass es ein Zitat ist. Von wem stammt dieses Zitat? Von Papst Franziskus. In seinem ersten apostolischen Schreiben 2013 hat er sich auch zu Fragen der Wirtschaft geäußert und in diesem Kontext sind diese Worte gefallen. Dieses Dokument können Sie sich kostenlos herunterladen im Internet. Schauen Sie mal rein, wenn Sie das Umfeld dieser drei Worte anschauen, dann werden Sie merken, ich habe relativ harmlose ausgewählt. Zu früheren Zeiten hätte man mit solchen Aussagen, die der Papst da trifft, locker einen Vorsitz in der örtlichen Kommunistengruppe bekommen. Also, das ist schon recht üppig. Bislang haben wir nicht allzu intensiv über Wirtschaft in diesem Semester geredet. Das wird sich heute Abend, schätze ich mal, ändern. Wir haben heute zu Gast jemand, der schon ein paar Mal zu Gast war und auf den ich mich immer wieder freue, wenn er kommt. Wir haben zu Gast Professor Dr. Klaus Kornwachs. Was ich Ihnen über diesen Mann erzählen könnte, würde den Abend sprengen. Deswegen beschränke ich mich auf das Wesentliche. Klaus Kornwachs hat tatsächlich studiert, und zwar Mathematik, Physik und Philosophie. Er hat promoviert in Philosophie, er hat sich in Philosophie habilitiert. Er ist auch noch Diplomphysiker und das merkt man hin und wieder. Er hat gelehrt an verschiedenen Hochschulen, hatte den Lehrstuhl für Technikphilosophie an der Brandenburgisch-Technischen Universität in Cottbus. Lehrt nach wie vor, wenn ich das richtig weiß, noch an der Universität Ulm oder so, ja, also darf man so sagen, hat verschiedene Gastprofessuren von Ungarn bis China inne gehabt, hat reichlich publiziert, da ist eine Menge am Buchmarkt zu finden, falls es hier Ingenieure unter Ihnen gibt. Ein Band ist gerade in die zweite Auflage gegangen, seine Philosophie für Ingenieure. Heute Abend wird er uns etwas über die Wirtschaftswissenschaften erzählen und sagen und uns erklären, warum die mit schlechten Modellen arbeiten, aber voller guten Glauben sind. Mal schauen, ob Sie ihm Glauben schenken werden. Wenn nicht, fragen Sie ihn hinterher einfach, da werden wir wie immer diskutieren. Nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen mit dem Vortrag von Klaus Kornwachs.
Das ist okay. Einen Augenblick. So, hier. Ja.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank für die Einladung, für abermalige Einladung. Ich komme gern hierher nach Konstanz, nicht nur, weil ich den Volker Friedrich gut kenne und wir in manchen Themen beim Lästern über Wissenschaft durchaus uns sehr einig sind, sondern auch, weil wir hier ein aufgeschlossenes Publikum finden, wo man auch mal den einen oder anderen interdisziplinären Gedanken äußern darf, ohne dass man sozusagen gleich seine akademische Karriere beschädigt. Um es gleich vorweg zu sagen, ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler. Sie können sich also mit mir über einzelne Modelle nicht streiten. Aber ich bin gelernter Philosoph mit Schwerpunkt Wissenschaftstheorie. Und die Wissenschaftstheorie hat sich ja mehr oder weniger über alle Disziplinen mal hergemacht, um zu gucken, was da eigentlich so läuft, was tun die eigentlich. Und das hat man natürlich auch mit den Wirtschaftswissenschaften gemacht, allerdings mit unterschiedlichem Erfolg. Eines der Ergebnisse, das sich Philosophen über die Wirtschaftswissenschaften und über die Art und Weise unseres Wirtschaftens herangemacht haben, war unter anderem natürlich, Sie kennen Karl Marx, eine gründliche Systemtheorie, eine Systemanalyse des Wirtschaftens. Ergebnis war das Kapital. Ein anderes Ergebnis war, aber nicht erst seit 1945, dass ethische Überlegungen bei Wirtschaftswissenschaften beginnen, eine Rolle zu spielen, auch in der Wirtschaft beginnen, eine Rolle zu spielen. Und die Behauptung ist nun, dass wir in einer gewissen Krise der Wirtschaftswissenschaften angelangt sind, einfach durch die Erfahrung, die wir in der letzten Zeit gemacht haben, in den letzten 10 Jahren, Stichwort Finanzkrise, Globalisierung etc. Und dass diese Krise der Wirtschaft sich auch auf die Krise der Wirtschaftswissenschaften ausgewirkt hat und diese Krise der Wirtschaftswissenschaften wirkt sich auch aus auf die Krise der Wirtschaftsethik. Das ist sozusagen ein Dreiklang, eine Dreistufung, die da sozusagen ihre Wirkung entfaltet. Deshalb der Untertitel, wie Sie sehen, zur Krise der Verantwortung in den Wirtschaftswissenschaften. Ich möchte Ihnen dieses Thema heute Abend in 7 kurzen Schritten entfalten. Mehr Schritte sollen es nicht sein, weil mehr als 7 Punkte kann man sich nicht merken, habe ich mir von einem Psychologen sagen lassen. Ich möchte Ihnen zeigen, dass diese Überlegungen zur Wirtschaftsethik nicht ganz neu sind. Die sind nicht erst seit 1946 oder 1947, nach dem Erschrecken eben des Zweiten Weltkriegs, oder erst seit 1973, 1974 nach der Aufgabe der Währungsbindung Bretton Woods, das Bretton Woods-System. Sondern die gibt es schon viel früher. Maurice Clark, den Sie hier finden, John Maurice Clark, hat die Sachen, die ich Ihnen vorstellen möchte, ganz kurz am Anfang, schon 1916 geschrieben, hat nämlich über the changed basis, das heißt die veränderte Basis der Verantwortung in Economics, das heißt in den Wirtschaftswissenschaften, geschrieben. Also relativ früh. Da möchte ich Ihnen zeigen, worin die Krise der Wirtschaft, in die Krise der Wirtschaftswissenschaften und deshalb auch die Krise in der Wirtschaftsethik, woher die stammen, wie man die bezeichnen kann, wie man die ein bisschen skizzieren kann. Und einer der Hauptpunkte ist, dass Wirtschaftsgesetze, sogenannte man darf sie eigentlich gar nicht Gesetze nennen, zeige ich Ihnen nachher, warum, dass diese sogenannten Wirtschaftsgesetze oder Wirtschaftsregeln eben keine Naturgesetze sind, dass da ein ganz wesentlicher Unterschied besteht. Und dieser Unterschied, der wird manchmal in der Modellbildung, nicht immer, aber manchmal in der Modellbildung in Wirtschaftswissenschaften nicht berücksichtigt. Und das führt zu einer Modellbildung, vielleicht auch in eine falsche Richtung. Und vielleicht hat diese Modellbildung in die falsche Richtung unter anderem vielleicht auch zur Wirtschaftskrise selbst geführt und damit schließt sie in gewisser Weise der Kreis. Denn die Frage ist, ist Modellbildung eine Frage der Interessen? Wer schreibt denn die Modelle und wofür machen wir die Modelle? Und vor allen Dingen, was fangen wir mit den Modellen an? Und deshalb als zweiter Punkt oder zweitletzter Punkt noch eine Bemerkung, wie man Modelle nicht benutzen sollte und um schließlich dann doch zum Punkt zu kommen, nämlich wie sieht dann unter dieser Krise noch das aus, was wir ökonomische Verantwortung nennen können. Lassen Sie mich mit John Maurice Clark beginnen, den Sohn von John Bates Clark, einem der ersten Nobelpreisträger in den Wirtschaftswissenschaften. John Morris Clark ist dafür bekannt, dass er über funktionsfähige Wettbewerbertheorien geschrieben hat und über die sogenannte Gegengift-Hypothese. Das heißt, wenn ein Markt sozusagen aus dem Gleichgewicht gerät, wie immer das auch definiert sein mag, dann findet man immer an einem solchen Markt Gegenmittel, um ihn wieder zum Gleichgewicht zu verhelfen. Allerdings war John Morris Clark auch jemand, der sich sehr stark gegen die damals schon 1916 absehbare Tendenz gewehrt hat, nämlich alles zu mathematisieren und zu formalisieren. Das heißt, alles in Formeln auszudrücken, wie solche Formeln, wie sie hier zum Beispiel zufälligerweise an der Tafel stehen. Wir werden vielleicht nochmal diese Formel hier benutzen, nur als Beispiel. Hat dann auch über entsprechende Kostenrechnungen bahnbrechende Arbeiten veröffentlicht. Offensichtlich hat er das ökonomische oder das wirtschaftswissenschaftliche Talent von seinem Vater geerbt. Das ist dieser Herr, der hier da in Denkerpose sitzt. Und dieser John Morris Clark, dafür möchte ich Ihnen jetzt drei Beispiele nennen von doch sehr zukunftsweisen oder sehr vorausschauenden Zitaten. Ich habe sie hier auf Englisch, aber ich möchte sie Ihnen auf Deutsch vortragen. Das erste Zitat lautet: Die Verantwortung auf die Umgebung zu schieben, sozusagen, also die Randbedingungen sind schuld, nicht? Also die Arbeitslosigkeit ist schuld, dass es Kriminelle gibt und so weiter oder dass die Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft abnimmt. Diese Verantwortung auf die Umgebung zu schieben, kann die Verantwortlichkeit nicht von den Schultern von Menschen nehmen, solange die Umgebung eines jeden von uns eben aus dem Rest von uns besteht. Ja? Das heißt, die Umgebung, das sind eben auch Menschen. Ja? Was erzeugt Arbeitslosigkeit? Natürlich gewisse wirtschaftliche Entscheidungen. Diese wirtschaftlichen Entscheidungen kommen nicht irgendwie aus dem Himmel, sondern werden von Menschen gemacht. Also sind es Entscheidungen, wofür man auch verantwortlich ist. Das zweite Zitat. Das war der falsche Knopf. Das zweite Zitat lautet: In einem System der privaten Produktion mit enormem Aufwand für Kapital und Einsatz industriellen Vermögens in eine weite Zukunft verstärkt sich jede Unregelmäßigkeit innerhalb kürzester Zeit. Das heißt, kleine Ursache, ganz große Wirkung. Heute kennt man das aus der Chaostheorie, den sogenannten Schmetterlingseffekt, nicht, dass also der Flügelschlag eines Schmetterlings in Tokio das Wetter in USA beeinflussen kann oder umgekehrt. Das ist natürlich ein drastisches Beispiel. Was damit gemeint ist, dass unter Umständen eine einzige wirtschaftliche Entscheidung eine ganze Reihe von Wirkungen auslösen kann, über lange Zeit hinweg, die man nicht vorhersehen kann und die man dann auch nicht kontrollieren kann. Und schließlich etwas, was Sie wahrscheinlich alle schon kennen, 1916 geschrieben. Vielleicht werden wir es in zukünftigen Jahrhunderten wagen, den Rat von Geschäftsleuten zu Gesetzesentwürfen zur Verhinderung unfairen Wettbewerbs einzuholen, ohne das ungute Gefühl, uneasy feeling steht hier, ohne das ungute Gefühl zu haben, dass sie ihre Weisheit nur dazu verwenden, die Gesetze zu entschärfen und die Dinge so zu lassen, wie sie sind. Sie wissen ja, dass gewisse Gesetzentwürfe heute schon von großen Kanzleien und von Interessenverbänden der Industrie mitgeschrieben werden müssen, weil in den Ministerien offensichtlich zu wenig Fachleute sind, die mit der Komplexität der Materie vertraut sind und für das Gehalt, das sie im Ministerium bekommen, offensichtlich auch nicht bereit sind, sich diese Kompetenz zuzulegen. Kurzum, dieser kurze Blick zeigt uns, dass die Strukturen unserer Diskussion, die wir haben, bereits schon 1916 angelegt sind. Hellsichtige Leute haben das bereits gesehen. Also, was heißt Krise der Wirtschaft und Krise der Wirtschaftswissenschaften, die sich ja mit dem Wirtschaften beschäftigen? Ja, was hat sich geändert seit Clarks Zeiten, seit 1916? Da haben wir einmal eine gewisse Diffusion der Belohnungssysteme. Das wäre ein weites Feld der Belohnungssysteme in der Ökonomie. Also, wofür bekomme ich einen Vorteil? Wo kann ich einen Vorteil erwarten? Wo kann ich eine Belohnung oder Verhinderung von Nachteilen oder Bestrafung erwarten? Diese Belohnungssysteme der Wirtschaft, die diffundieren zunehmend in andere Bereiche. In die Politik, in das Recht, in die Kultur, in die Gesundheit, in die öffentliche Hand, in die Wissenschaft und so weiter. Wir könnten es natürlich auch trivial ausdrücken und sagen, überall in diesen Gebieten spielt plötzlich Geld viel mehr eine Rolle, als es früher gespielt hat. Das ist die Diffusion von Belohnungssystemen. Das heißt, wir orientieren unser Handeln in diesen Teilsystemen, also Recht, Politik, Wissenschaft und so weiter, plötzlich nach ökonomischen Kriterien. Manche nennen das die Ökonomisierung unseres Denkens, sogar unserer Kategorien. Wir werden sehen, ob dieses pauschale Urteil standhält. Wir haben allerdings auch Doppelstandards in der Moral entwickelt. Wir kritisieren seit den 70er Jahren das kapitalistische System. Das ist sozusagen schon fast Pflichtübung unter Intellektuellen, dass man das kapitalistische System, was immer das auch sein mag, einfach mal kritisiert. Ja. Wir sind aber gleichzeitig knallharte Optimierer unseres eigenen ökonomischen Vorteils. Also wir schimpfen über die Finanzmärkte, wir schimpfen über Hedgefonds, wir schimpfen über sozusagen imperiale Investitionen, ja, und gucken aber auch selber auf dem Schnäppchenmarkt, wo kriegen wir das Billige, und gucken da nicht groß, wo wird das eigentlich hergestellt, oder ist das Kinderarbeit, oder wird da irgendwie eine andere Volkswirtschaft mit diesem Preisdumping kaputt gemacht oder wie auch immer. Wir haben hier durchaus eine doppelte Moral. Wir sind also, wenn es um globale Kritik geht, Gutmenschen, und wenn es um den eigenen Vorteil geht, sind wir knallharte Manager unseres eigenen Vorteils. Diese doppelte Moral kann man eigentlich beobachten seit den 70er Jahren, seit die Kapitalismuskritik sozusagen Mode geworden ist. Wir haben natürlich seit der Globalisierung Interdependenzen, das ist ein schönes Wort für den trivialen Umstand, dass mittlerweile alles viel mehr zusammenhängt mit allem, als das früher der Fall war. Man redet auch gerne über Komplexität. Natürlich spielt die Vernetzung eine Rolle, spielt das Internet eine Rolle, wobei das Internet natürlich nicht der Erzeuger der Globalisierung war, aber die Globalisierung selbst natürlich in kommunikativer Hinsicht bei der sozusagen bei dem Wegfall der Grenzen, der Ströme von Ideen, Gütern, Finanzen und Märkten und Arbeitskraft und so weiter eine große Rolle gespielt hat. Aber das Internet hat nicht die Globalisierung erfunden. Aber wir haben natürlich auch immer noch steigende Bedürfnisse aufgrund von steigenden Bevölkerungszahlen. Und wenn Sie sich das angucken, wir haben neulich darüber diskutiert im Bereich der Landwirtschaft, die Produktivität der Landwirtschaft muss auch um ein gewaltiges steigern als das, was sie jetzt gerade kann, um die Ernährungsbedürfnisse einer Bevölkerung von 9 Milliarden Menschen im Jahre 2050 tatsächlich zu decken. Da werden natürlich viele Anstrengungen gemacht, aber da ist sozusagen das Wachstum notwendig. Da ist es kein Fetisch, da ist es notwendig. In vielen anderen Dingen ist Wachstum unter Umständen auch ein Fetisch, an dem wir glauben. Also, insgesamt so etwas wie neue Komplexität der Krisen, aber auch ein zunehmendes Auseinanderfallen, wenn Sie sich diese Grafik angucken, ein zunehmendes Auseinanderfallen der Einkommen durch Arbeit und der Einkommen durch Kapital und Unternehmensbesitz. Diese 100%, das ist sozusagen der Nullpunkt im Jahre 1000. Die dunkelgrauen Balken sind die Zunahme des Arbeitnehmerentgelts, beziehungsweise die Abnahme des Arbeitnehmerentgelts und die Zunahme durch Einkommen aus Unternehmens- und Kapitalbesitz. Das ist eine Schere, die oft diskutiert worden ist, die man im Wesentlichen auch dem Finanzsektor anhängt. Es gibt aber andere Theorien, die sagen, das kommt von irgendwas ganz anderem her. Da streiten sich die Wirtschaftswissenschaftler heute noch dazu. Vorhergesagt hat diese Entwicklung in diesem Sinne niemand, sondern sie ist eher propagiert worden. Nämlich zu sagen, das wollen wir haben, weil dann werden auch irgendwann mal, wenn der Abstand genügend groß ist, dann werden auch die Arbeitnehmerentgelte entsprechend nachziehen und dann haben wir allgemeinen Wohlstand. Damit sind nicht alle wiederum einverstanden. Weitere Veränderungen seit Clarks Zeiten sind natürlich die Beschleunigung der Geschäftsprozesse. Denken Sie nur an den High-Frequency-Aktienhandel, nicht? Wo innerhalb von Millisekunden Algorithmen entscheiden, ob sie ein Aktienpaket kaufen oder nicht. Das nimmt Ihnen sozusagen der Computer die Entscheidung weg. Neue Geschäftsmodelle, denken Sie an Internetökonomie, denken Sie an Just-in-Time, denken Sie an Industrie 4.0, das ist ein ganz, ganz weites Feld. Und sozusagen neue Geschäftsideen, womit man sozusagen die Wertschöpfungskette nochmal neu in gewisser Weise aufmischen kann. Und dann natürlich die Modelle in der Ökonomik, also sprich in den Wirtschaftswissenschaften, werden ja nicht nur für wissenschaftliche Zwecke, um einfach mal eine schöne Theorie über wirtschaftliches Handeln und wirtschaftliche Prozesse zu haben, also nicht nur für wissenschaftliche Zwecke, sondern eben auch für praktische Zwecke entwickelt. Das heißt, Politik, Wirtschaftspolitik, Entscheider brauchen heute die Modelle aus der Ökonomik, sonst könnten sie gar nicht vernünftig entscheiden. Wird zumindest angenommen. Ein gewisses Unbehagen an der Entwicklung der Wirtschaftswissenschaften hat sich schon früh gezeigt. Im Jahre 2012 gibt es ein Manifest von Thielemann und anderen. Das nennt sich Towards a Renewal of Economics as a Social Science. Das heißt, die Erneuerung der ökonomischen Wissenschaften als eine Sozialwissenschaft. Nicht als eine mathematisierte Quasi-Naturwissenschaft, sondern als eine Sozialwissenschaft. Und die Forderungen sind, dass man sowohl nicht nur ein neues wirtschaftliches Denken, sondern auch ein ethisches Denken verlangt. Wie das nachher aussieht, werden wir sehen. Man hat festgestellt, die Finanzkrise ist nicht erkannt worden. Es gibt eine schöne Sammlung von Tichy von 100 Papieren vor der Finanzkrise, die eine Krise vorhersagen, aber sie haben alle eine Rezession vorhergesagt. Und die einzigen Leute oder die wenigen Leute, die die Krise, als Zusammenbruch, Lehman Brothers und so weiter, vorhergesagt haben, haben das ohne mathematische Modelle gemacht, sondern das waren so Unternehmensberater, die das ein bisschen so mehr intuitiv gemacht haben, so ein bisschen so industrielle Wanderprediger sozusagen. Neoliberalismus ist natürlich auch ein Schimpfwort geworden. Die Marktkonformität, man darf die Märkte nicht beunruhigen, hört man ja immer wieder mal öfters. Und die Lücke zwischen Einkommen aus Erwerbsarbeit und Kapitaleinkommen, die verschärfen das. Der Neoliberalismus nimmt das ganz bewusst in Kauf, weil er sagt, dadurch gibt es einen Aufzieheffekt, damit wird letzten Endes der Gesamtwohlstand gesteigert. Das ist die Kritik daran, die Ökonomisierung des Denkens, also dass wir sozusagen nur noch in quantitativ bestimmbarem Nutzen denken, dass wir sagen, letzten Endes ist jede Handlung nur aus dieser Nutzenmaximierung verstehbar und damit sozusagen der Homo economicus wieder durch die Hintertür hineinkommt. Und schließlich der Kritik, Zitat, die Kritik als Zitat, der Trend zur Mathematisierung und Quantifizierung vernachlässigt die Tatsache, dass Ökonomie im Grunde eine Sozialwissenschaft ist, keine Naturwissenschaft und deshalb als Humanwissenschaft angesehen werden muss. Diese Krise im Wirtschaften, aber auch die Krise im Verständnis der Wirtschaftswissenschaften, ja, habt ihr die Modelle, was sind das für Modelle, die ihr da habt? Habt ihr denn nicht gesehen, was da kommt und was da passiert? Offensichtlich scheinen die Leute anders zu wirtschaften, als sich die Theoretiker das in den Wirtschaftswissenschaften vorgestellt haben. Und dann kommt die Krise in gewisser Weise auch der Ethik, die fragt, wie kann denn aus einem angeblichen rationalen Verhalten der Individuen, also der Homo economicus, durch die unsichtbare Hand, Adam Smith, Sie erinnern sich vielleicht aus Ihrem Gemeinschaftskundeunterricht, Adam Smith war der Meinung, wenn alle Individuen ihrem Egoismus nachgehen, dann gibt es so etwas wie eine unsichtbare Hand, die das Gemeinwohl mehr oder weniger stärkt und die Märkte in ein Gleichgewicht bringt. Voraussetzung, alle müssen sozusagen auch frei sein, so handeln zu können. Das heißt also, wenn alle ihren Vorteil suchen, dann ist es zum Vorteil des Gesamten. Wie kann aus einem solchen angeblichen individuellen rationalen Verhalten durch die unsichtbare Hand ein ökonomisches System entstehen, das in seiner Irrationalität nach laut vieler Kritiker heute unüberbietbar ist? Das ist eigentlich die Frage. Wie kommen wir sozusagen vom individuellen Handeln zu diesem Wahnsinnssystem, was wir im Augenblick in der globalen Wirtschaft haben? Und es gibt ja viele Kritiken, die sagen, das Casino geht weiter. Um da ein bisschen genauer zu verorten, muss ich ein klein bisschen ausholen in der Wirtschaftsethik. Ethik ist ja eine Disziplin der Philosophie. Und sie versucht, unsere moralischen Grundsätze, die wir haben, in gewisser Weise zu begründen. Ich mache Ihnen ein einfaches Beispiel. Ein moralischer Grundsatz oder ein moralisches Gebot wäre, was Sie zum Beispiel in den Zehn Geboten finden, aber auch Gesetze sind moralische Gebote letzten Endes, weil sie zu beachten sind. Also zum Beispiel, du sollst nicht töten. Frage, wie kann ich das begründen? Warum soll ich nicht töten? Das ist die Frage, die sich die Ethik stellt. Ich simplifiziere das jetzt ganz, ganz bewusst. Und da gibt es sozusagen zwei Pfeiler, wie man in der Ethik eine solche Norm, ein solches moralisches Gebot begründen kann. Das eine ist ein Prinzip, ich nenne das mal Prinzip. Sie kennen das älteste Prinzip, was es gibt, das finden Sie in allen Kulturen, das ist die goldene Regel. Was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Und Sie möchten nicht gern getötet werden, also sollten Sie andere auch nicht töten. Der kategorische Imperativ von Kant, handle immer so, nach der Maxime, von der du wollen kannst, dass sie ein allgemeingültiges Gesetz wäre, also dass die Forderung nach der Prüfung der Verallgemeinerbarkeit meiner Maximen, also wonach ich handle. Auch das ist ein Prinzip, Sie können eine Ethik mit der goldenen Regel aufbauen oder mit einem kategorischen Imperativ, aber das reicht noch nicht ganz. Sie brauchen noch dazu Werte. Also, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Da muss ich zuerst mal sagen, ja, was will ich denn, dass das man mir nicht tut? Also ich möchte ja nicht getötet werden, mein Wert ist also Leben. So, nun ist die Frage, es gibt aber eine ganze Menge von Werten. Und diese Werte muss ich in irgendeiner Weise in eine Ordnung, in eine hierarchische Ordnung bringen. Zum Beispiel, früher hat man gesagt, ja, lieber tot als rot. Das war eine eindeutige Priorisierung von Werten. Nämlich, dass das Leben nicht der oberste Wert ist, sondern eine gewisse Freiheit oder in einer Demokratie zu leben oder wie auch immer. Oder Ehre oder Tod, das war so gern im 19. Jahrhundert, die ganzen Händel, die man hatte, also lieber sterbe ich, als dass ich da so entehrt werde. Also, dass die Ehre ein Wert ist, der wichtiger ist als das Leben. Wenn ich nun sage, Leben ist für mich der oberste Wert und ich nehme noch die Regel dazu oder das Prinzip, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu, ich will leben, also kann ich aus den beiden, nämlich dem Prinzip und dem obersten Wert Leben sozusagen folgern, du sollst nicht töten. So begründet man also einen normativen Satz. Die Menge aller normativen Sätze, die wir begründen können, nennen wir eine Moral. Das sind also konkrete Hinweise, was man tun oder lassen sollte. Ja, die Begründung hierfür liefern Werte und ihre Prioritäten auf der einen Seite und die Prinzipien auf der anderen Seite. Und erst dann kommen so etwas wie Tugenden, wie Wahrheit, Gerechtigkeit, Fleiß, Ordentlichkeit, Pünktlichkeit und so weiter, manchmal so als Sekundärtugend ein bisschen so verunglimpft. Ohne Sekundärtugenden kann keine Gemeinschaft bestehen. Also dann kommen erst die Tugenden. Tugenden sind keine Werte. Dann kommen in gewisser Weise das, was man üblicherweise tut, dass man zum Beispiel höflich ist zueinander oder dass man Grüß Gott sagt und sich nicht gleich zur Begrüßung ohrfeigt oder sowas. Also das gehört dazu, das sind die Sitten. Ja? Also Handlungsweisen und deren Folgen. Dann Konventionen und dann kommen eigentlich die Sanktionen und keine Ethik ohne Ethik und eine Moral ohne Sanktionen ist eigentlich zahnlos. Sanktionen gibt es zahlreiche, vom Ausschluss aus der Gesellschaft bis hin zum schlechten Gewissen, da kann man sich sehr viel vorstellen. Aber Sanktionen müssen in gewisser Weise dabei sein, sonst ist da der Ethikbegriff eigentlich leer. Dazu gehört natürlich dann noch eine gewisse Diagnosekompetenz, also eine Erkennungsfähigkeit und eine Urteilskraft, dass man auch solche Normen erkennen kann, die aus Prinzipien oder aus Werte und deren Prioritäten abgeleitet werden können. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen für zwei Wertesysteme. Ich mache manchmal mit meinen Studierenden einfach im Seminar ein kleines Spiel und sage, malen Sie mal 10 wichtige Werte auf, die für Sie wichtig sind. Wenn Sie die 10 wichtigen Werte haben, die Sie hingeschrieben haben, dann überlegen Sie sich Konfliktsituationen, in der diese Werte in Konflikt kommen. Also lieber rot als tot wäre natürlich jetzt schon so eine Priorisierung. Also bringen Sie diese Werte in eine Priorisierungsrelation. Erfahrungsgemäß ist es so, dass dass fast alle Kulturen ähnliche Werte haben, aber die Reihenfolge dieser Werte, das was wichtig ist, unterschiedlich ist. Das ist aber keine Schande, weil das ist bei uns auch so. Wenn wir eine Analyse machen würden, unsere Tagebücher, als wir 14, 16 oder 18 Jahre alt waren, und dann unsere altersweisen Tagebücher mit 60 angucken, dann werden wir sehen, dass sich die Priorisierung, die Wichtigkeit von den Werten verschoben hat. Die Werte vielleicht selber nicht, aber die Wichtigkeit zwischen den Werten. Dass das ganz massiv ist und dass da sozusagen der eigentliche Zündstoff ist, das sehen Sie, indem ich Ihnen jetzt mal zwei Wertesysteme vorstelle. Ich mache mal eins, dann sagt es, also die ökonomischen Werte ist zuerst. Zuerst muss das ganze Ding finanziert sein. Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts. So, und dann kommt das Gemeinwohl, aber zuerst, wie soll sich ein Gemeinwohl aufbauen, wenn die Leute nicht wirtschaftlich arbeiten können? Also geht die Ökonomie dem Gemeinwohl voraus. Dann brauchen wir eine gewisse Stabilität der Bedingungen, dann brauchen wir natürlich eine Qualität des gesellschaftlichen Lebens, aber das ist nicht das Allerwichtigste, das kommt erst an vierter Stelle. Dann müssen die Verhältnisse sollten zuverlässig sein, wir brauchen eine gewisse Sicherheit, aber natürlich auch ein bestimmtes Maß an Risikobereitschaft, also Sicherheit ist nicht das Oberste, was wir da verlangen können, eine gewisse Fehlerfreundlichkeit, Gesundheit ist natürlich auch wichtig, Umweltschutz, naja, wenn man bezahlen kann, okay, warum nicht? Und dann zum Schluss, wenn das alles sozusagen durch ist, kann man sagen, naja, die Entfaltung der Persönlichkeit, die ist ja auch noch ein bisschen wichtig, aber das ist ja nicht das Allerwichtigste. Aber wenn wir da noch Platz haben und für Kunst und so, das kann man nachher noch machen, wenn der Rest finanziert ist. So, das ist eine eindeutige Priorisierung von Werten. Ich verzichte jetzt mal darauf zu sagen, wem ich das zuordnen würde. Ja. So, jetzt machen wir mal ein anderes Wertesystem. Da sagen die, ja, Umweltschutz ist das Wichtigste, sonst sägen wir uns den Ast ab, auf dem wir selbst sitzen. Okay. Dann sicher ist wichtig Entfaltung der persönlichen Lebensqualität, dafür lasst uns kämpfen. Gesundheit ist natürlich auch wichtig, dann Qualität des gesellschaftlichen Lebens ist wichtig. Dann sollten die Dinge natürlich auch funktionieren, Gesellschaft wie Organisation, wie auch Technik. Natürlich wollen wir Sicherheit und Fehlerfreundlichkeit. Ja, wirtschaftlich soll es ja auch irgendwie sein, das haben wir gar nichts gegen. Aber Stabilität der Bedingungen ist vielleicht auch wichtig und daraus resultiert dann auch ein Gemeinwohl. Auch hier verzichte ich wieder darauf, das zuzuordnen, wie man eine solche Priorisierung von Werten unterstellen könnte. Aber ich denke, Sie haben schon ein bisschen Vorstellung, wie man das so zuordnen könnte. Ich will Ihnen damit drastisch zeigen, dass es nicht so darum geht, ob wir ein ganz tolles ethisches Prinzip finden, das gilt natürlich jetzt auch in den Wirtschaftswissenschaften, sondern es geht um die Vorrangigkeit der Wertevorstellung, die wir haben. Die ändert sich mit der eigenen Biografie, die ändert sich von Firma zu Firma, die ändert sich von Kultur zu Kultur, die ändert sich natürlich auch im Laufe der Geschichte. Und diese konfliktuösen Beziehungen zwischen den Werten, da spielt sich die eigentliche Debatte, meistens auch die politische Debatte, wenn Sie genau hingucken, ab. Sie könnten auch mal spaßeshalber die Programme der Parteien, die sich für die nächsten Wahlen bewerben, danach untersuchen, wie die Priorisierungsrelation von Werten bei denen jeweils aussieht. Dann werden Sie sehen, Sie werden viele Werte finden, die alle gleich sind, aber Sie werden riesige Unterschiede darin finden, wie sie angeordnet sind. Als kleine Übung. Es gibt natürlich noch weitere Werte, die man sich vorstellen kann. Meistens kann man viele Werte, die man noch zusätzlich nennen kann, auf einen Wert oder auf ein oder andere Werte reduzieren. Man kommt so mit zwischen 8 und 10 kommt man eigentlich in der Regel ganz gut aus, wenn man lang genug diskutiert. Über Werte zu reden ist nicht ganz altmodisch, obwohl schon Leute wie Max Scheler, solche Wertkreise aufgebaut haben, Werte des Angenehmen, des Edlen, des Schönen, des Rechts, der Erkenntnis, des Heiligen, auch der Emotionalität. Und Scheler war aber der Meinung, dass man die Priorität zwischen den Werten sozusagen intuitiv und sofort a priori erkennen kann, sozusagen durch eine Art moralische Kompetenz. Diese Meinung teilt die Philosophie und die moderne Ethik leider nicht mehr. Wir können das nicht mehr erkennen, sondern wir müssen darüber streiten, wir müssen darüber diskutieren. in der Wirtschaftsethik hat sich aus dieser Diskussion eine Spaltung ergeben. Es gibt sozusagen zwei Schulen, die vertragen sich mittlerweile wieder, aber vor 10 Jahren haben die sich also ziemlich stark beharkt. Die eine Schule nennt sich nach Hohmann und die andere nach Ulrich. Und man kann sie auch unterscheiden zwischen einem Dualismus und einem Monismus. Das heißt zwei Prinzipien oder nur ein Prinzip. Ein schwacher Dualismus wäre dadurch gekennzeichnet, indem wir sagen, es gibt moralische Werte und Prinzipien, die ich Ihnen gerade so vorgestellt habe, die sind aber ungleich mit ökonomischen Prinzipien. Das heißt, Ökonomie hat mit Moral nichts zu tun. Das heißt, wenn ich wirtschaftliches Handeln betrachten möchte, dann darf ich nicht mit moralischen Kategorien kommen. Und wenn ich moralisches Handeln betrachten möchte, dann kann ich nicht mit ökonomischen Kategorien kommen. Also wir haben unterschiedliche Sets, unterschiedliche Mengen von Kriterien, mit denen ein und dieselbe Handlung beurteilt werden kann. Also, was weiß ich, ich kaufe irgendeinen Mantel, von dem ich weiß, dass er durch Kinderarbeit hergestellt worden ist. Das ist eine ökonomische Handlung, aber es ist natürlich auch eine Handlung generell. Dann kann ich sagen, gut, ich kann das ökonomisch beurteilen, kann sagen, ja, der Kauf war günstig für mich, ja, deshalb ist er sozusagen gerechtfertigt. Und ich kann sagen, ja, moralisch ist er vielleicht nicht gerechtfertigt, weil ich damit der Kinderarbeit Vorschub geleistet habe. Dieser Dualismus ist der Meinung, dass diese Beurteilungen nichts miteinander zu tun haben, sondern unterschiedliche Sätze von Kriterien darstellen. Ich kann es entweder ökonomisch oder ich kann es moralisch beurteilen. Aber die beiden haben nichts miteinander zu tun. So. Ein noch etwas strengerer Dualismus wäre, dass dann moralische Handlung und wirtschaftliche Handlung völlig getrennt betrachtet werden müssen, dass also eine wirtschaftliche Handlung nicht eine Handlung ist, die man moralisch beurteilen könnte. Anders ausgedrückt, ja, wenn ein Unternehmer oder ein Manager sagt, wir sind hier nicht bei der Caritas, lassen Sie mal Ihre Moral außen vor, wir haben hier wirtschaftlich zu handeln, Punkt um. So, das wäre dieser starke Dualismus. Und es gibt Wirtschaftsethiker, die diese Dualismen vertreten. Dazu gehört unter anderem auch Hohmann. Der Monismus wäre, dass man sagt, nein, ökonomische Handlungen sind zwar spezielle Handlungen, die aber auch selbstverständlich moralisch beurteilt werden können, wie jede andere Handlung auch. Und dann komme ich natürlich jetzt in Konflikt, wenn ich diesen Mantel gekauft habe, ob ich ihn jetzt moralisch oder ökonomisch beurteile. Und ökonomisch sagt ja und moralisch sagt nein. Also was soll ich tun? Der strenge Monismus würde sagen, setzt man wirtschaftliche Werte in der Priorität zuerst, dann ist keine separate Ethik notwendig. Dann sage ich, okay, Wirtschaft zuerst, das war sozusagen das Wertesystem, das erste, was ich Ihnen gezeigt habe. Ökonomische Regeln und Gesetze können dann als normative Sätze abgeleitet werden. Also du sollst wirtschaftlich handeln, du sollst kein Geld rausschmeißen, du sollst sparen oder du sollst gucken, dass du dein Geld möglichst gewinnbringend anlegst. Überzeugung und ökonomische Werte übertreffen dann alle anderen moralischen Werte. Oder ich sage aber, Moment mal, ich muss das doch gegeneinander austarieren. Das würde eine Entwicklung verlangen, wahrscheinlich von neuen Überlegungen im Wirtschaften und in der Wirtschaftsethik und vielleicht auch neue ethische Grundsätze. Vielleicht komme ich mit dem ethischen, mit dem kategorischen Imperativ und nur mit der goldenen Regel vielleicht gar nicht weiter. Schnitt. Wenn es um wirtschaftliche Handlungen geht, beschreiben wir diese wirtschaftlichen Handlungen natürlich auch im Rahmen der Wirtschaftswissenschaften als Regularitäten. Nicht? Ich will wissen, was machen die Preise, wenn die Nachfrage steigt oder wenn die Nachfrage fällt und so, wie verhalten sich die Märkte und so. Ich will ja da irgendwelche Erklärungsmodelle haben, mit denen ich vielleicht dann auch vernünftig wirtschaftlich handeln kann, mein Unternehmen oder meinen eigenen Konsum in gewisser Weise ausrichten kann. Das Dumme ist jetzt, dass Wirtschaftsregeln keine Naturgesetze sind. Die Modelle, die sehen zwar auch so aus wie in der Physik, aber es sind keine physikalischen Modelle. Ich möchte Ihnen da mal den Unterschied zeigen. Es gibt sogenannte natürliche Tatsachen. Sie können nicht mehr aus Ihrem Geldbeutel rausholen an Münzen, als tatsächlich drin sind. Das ist Physik. Mengenlehre ist anders, nicht? Der Lehrer, der versucht zu erklären, 4 Schüler sind im Raum, 5 gehen raus, wie viel müssen wieder rein, damit keiner mehr drin ist? Sie lachen, warum? Was ist verletzt worden? Natürlich, die Menge der Schüler ist positiv definiert. Das ist die Mathematik überzogen. Ja? Also, das sind natürliche Tatsachen. Das ist sozusagen Physik. Sie können aber Ihr Konto überziehen. Dazu müssen Sie aber mit der Bank reden. Oder Sie müssen mit dem Gläubiger, bei dem Sie sich was geliehen haben, mit dem müssen Sie sagen, ja, vertrau mir doch nochmal, in 14 Tagen kriegst du doch dein Geld zurück. Das sind andere Tatsachen. Ja, dass ich ein Minus auf dem Konto habe, das ist eine institutionelle Tatsache. Das heißt, die verlangt eine Institution, das heißt, die verlangt sozusagen vertragliche Bindungen, Vertrauensverhältnisse, all das, was dazugehört, wenn wir Menschen untereinander miteinander umgehen und uns etwas versprechen oder uns etwas drohen oder warnen oder etwas zusichern oder dergleichen. Das sind institutionelle Tatsachen. Und in den Wirtschaftswissenschaften haben wir es nicht mit natürlichen Tatsachen zu tun, sondern mit institutionellen Tatsachen. Das ist der entscheidende Unterschied. Ich will Ihnen das an einem Beispiel zeigen. Es gibt die zwei schönen Gesetze von einem Herrn Gossen. Der Herr Gossen hat sozusagen noch vor Marx eingeführt, dass Präferenzen, das heißt also das, was ich bevorzuge, dass diese Präferenzen immer als Nutzen quantifizierbar sind. Sozusagen der Vorteil, ich will ja immer einen Vorteil haben, Vorteil sind sozusagen eine Differenz zwischen zwei Optionen, zwischen der monetären Quantifizierung oder generell Quantifizierung von zwei Optionen oder mehreren Optionen, die ich habe. Ja, die eine Option ist günstig, die andere weniger günstig, deshalb habe ich, wenn ich die günstige nehme, einen Vorteil, die Differenz ist positiv. Der Nachteil ist, wenn die Differenz negativ ist. So, dann gibt es zwei Gesetze von Herrn Gossen, der in einem schönen Aufsatz in seinem Buch, wollte sozusagen die Gesetze des menschlichen wirtschaftlichen Verhandelns finden. Das ist das erste Gesetz vom abnehmenden Grenznutzen, das kennen Sie auch, das Sättigungsgesetz. Er schreibt, die Größe eines und desselben Genusses nimmt, wenn wir mit Bereitung des Genusses ununterbrochen fortfahren, fortwährend ab, bis zuletzt Sättigung eintritt. Bleiben wir beim Mantel, ja, also wenn ich 3 Mäntel habe, ist das ganz toll, aber wenn ich 1000 Mäntel habe, dann ist sozusagen der Zuwachs, der Genuss, den ich da habe, wahrscheinlich nicht mehr so groß, als wie wenn ich vom 3. zum 4. Mantel gehe. Also das geht in eine Sättigungskurve. Daraus sieht man dann nachher, daraus kann man dann nachher für Haushalte ableiten, dass dann Preise entsprechend fallen, wenn das Angebot steigt bei einem und demselben Gut. Das zweite Gesetz ist ein bisschen komplizierter, nämlich ein Haushalt befindet sich in einem Haushaltsoptimum, wenn seine Grenznutzen für alle Güter jeweils geteilt durch den Preis des Gutes übereinstimmen. Das kann man auch mathematisch hinschreiben, das wollen wir jetzt nicht tun. Das hört sich alles sehr, sehr wissenschaftlich an. Toll. Ist das ein Gesetz? Da kann man natürlich lange darüber reden, was ein Naturgesetz ist. In den Lehrbüchern werden meistens die zwei Gesetze sozusagen zusammengeschoben und man sagt dann, naja, also der Preis geht runter, wenn die Nachfrage sinkt und der Preis geht natürlich hoch, der Preis geht hoch, wenn sozusagen eine Verknappung da ist, wenn in gewisser Weise alle Leute es haben wollen, aber es gibt es nur noch knapp und dann gehen natürlich entsprechend die Preise hoch. Also, wenn das Angebot erhöht wird, sinkt der Preis, wenn die Nachfrage bei gleicher Menge steigt, steigt auch der Preis. Das ist jetzt nur schematisch, etwas subtilere Modelle machen da dann noch eine Kurve rein und so weiter. Mir geht es nur als Beispiel, wir wollen es nicht inhaltlich diskutieren, mir geht es nur als Beispiel. Es wird also sozusagen ausgedrückt wie ein Gesetz, wie in der Physik, alle Körper fallen gleich schnell. Früher hat man ein Gesetz verkündet, das hieß, Inflation und Arbeitslosigkeit verhalten sich umgekehrt proportional. Also entweder Sie haben eine hohe Inflation und dann weniger Arbeitslosigkeit, oder Sie haben hohe Arbeitslosigkeit, dafür weniger Inflation. In den 70er Jahren hat man dann die Erfahrung gemacht, dass es so etwas wie eine Stagflation gibt, nämlich beides, sowohl hohe Inflation wie hohe Arbeitslosigkeit. In Deutschland ist es heute anders. Heute haben wir niedrige Inflation und niedrige Arbeitslosigkeit. Also das Gesetz gilt offensichtlich nur für ganz bestimmte Bedingungen oder hat bestimmte Ausnahmen. Naturgesetze haben keine Ausnahmen. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass es eben nicht um brute facts, also um natürliche Tatsachen geht, sondern um gemachte Tatsachen. Und der Markt ist ja auch keine physikalische Entität, die man irgendwo thermodynamisch behandeln könnte, obwohl die Gleichungen vielleicht genauso aussehen wie in der Thermodynamik, in der Physik, sondern wir haben es mit anderen Prozessen zu tun, nämlich Prozesse, die von Menschen gemacht sind. Und Menschen können sich plötzlich ganz anders verhalten. Die können sich plötzlich so verhalten, dass sie eben nicht als Homo economicus daherkommen, sondern plötzlich Altruismus ausüben. Das war eine große Überraschung. Richard Selten, der letzte deutsche Nobelpreisträger in Wirtschaftswissenschaften, hat den Nobelpreis 1991-92 bekommen für die erstaunliche Tatsache bei seiner Untersuchung über Spieltheorie, dass Leute sich nicht unbedingt rational oder in diesem Sinne ökonomisch optimierend verhalten, sondern unter Umständen kooperieren, auch wenn sie zunächst mal einen Nachteil haben davon. Das war offensichtlich eine erstaunliche Entdeckung, wofür es in den Wirtschaftswissenschaften einen Nobelpreis gibt. Also, das sind keine Gesetze im naturwissenschaftlichen Sinne, wenn A, dann B, sondern eher Regeln. Beobachtung, statistische Beobachtung oder Regeln des wirtschaftlichen Verhaltens unter der Voraussetzung, dass sich alle Beteiligten an der Rationalität der eigenen Nutzenmaximierung halten. Das tun sie aber nicht immer. Wir sind manchmal ein bisschen geschuckt, emotional, irrational. Wir optimieren manchmal in ganz andere Richtungen, aber nicht in die die Wirtschaftswissenschaftler denken. Deshalb ist die Frage, was für Modelle machen denn Wirtschaftswissenschaftler? Können sie das irgendwo auffangen? Es gibt eine Reihe von Stadien, da gehe ich jetzt mal drüber weg von der Modellbildung, ich mache es eher grafisch. Meistens geht man so vor, dass man sagt, ich habe irgendeinen herausgegriffenen Gegenstandsbereich, was weiß ich, will man ein Marktverhalten angucken oder das Konsumverhalten oder was die Kunden irgendwie im Kaufhaus machen, also auf der mikroskopischen Ebene oder auf der makroskopischen Ebene, wie verhalten sich die Finanzmärkte unter ganz bestimmten Transaktionen, unter ganz bestimmten Randbedingungen. Dann gucke ich mir Daten an und mache eine Modellbildung in dem Sinne, dass ich zunächst mal den Gegenstandsbereich beschreibe, dann formalisiere ich, dann suche ich irgendwelche Zusammenhänge zu finden und wenn ich diese Zusammenhänge genau genug kenne, dann kann ich sie vielleicht auch so etwas wie eine Formel, als eine Formel hinschreiben. So. Was weiß ich, dass sich eine wirtschaftliche Größe umgekehrt proportional zum Quadrat einer anderen Größe verhält. Aber als Beispiel. Mit diesem Modell kann ich dann rechnen. Das heißt, ich kann versuchen, Vorhersagen zu machen. Oder ich kann auflösen, kann sagen, ja, ich will jetzt wissen, wenn ich das Y vorgebe, was macht dann das X? Dann muss ich das X hier ausrechnen. Da sehen Sie schon hier, X heißt hier plus minus Wurzel aus 8 durch Y minus 2. Das heißt, ich habe zwei Möglichkeiten mathematisch, aber nur eine wird vielleicht realisiert. Weil Gewinne eigentlich immer positiv sein sollten, dann will ich die negative Variante vielleicht nicht haben oder wie auch immer. Das heißt, die Mathematik ist manchmal viel, viel reicher als das, was ich tatsächlich abbilden kann durch ihr oder erklären kann. Mit anderen Worten, was hier rauskommt, ist letzten Endes, was ich dann rechnen kann, ist eine formal bestimmte, durch Rechenprozesse bestimmte Konsequenzmenge dessen, was ich ins Modell reingeschickt habe. Also in gewisser Weise, das Modell erfindet nichts, es plaudert nur aus, was ich reinstecke. Das kann natürlich manchmal auch sehr überraschend sein, das sind schon neue Informationen. Aber es ist nichts Neues, was über diese Voraussetzungen hinausgehen würde. Ich kann es nur genauer angucken. So, und die Frage ist natürlich immer, was gehört denn zum Modell dazu? Der das Modell bildet, der sagt, der legt ja in gewisser Weise fest, was gehört zum Modell dazu, was gucke ich mir denn an, was gucke ich mir nicht an, welche Variablen, welche Variablen sind abhängig, welche unabhängig, welche sollen kausal sein, welche sollen zufällig sein, welche sollen determiniert sein, diskret, kontinuierlich und. Das sind alles Festlegungen, die man aus der Kenntnis des Gegenstandsbereichs macht, aber die der Modellbildner festlegt. Also es gibt kein absolutes, sozusagen von uns unabhängig existierendes Wirtschaftssystem, sondern das sind Beschreibungen und was ich hier mache, indem ich also Vorhersage oder Erklärungen mache, indem ich Wirtschaftsprozesse mit diesen Modellen steuere oder ob ich eine Erklärung mache, ob ich das dann vergleiche, das sind alles Beschreibungen, die wir machen und die wir natürlich unter ganz bestimmten Interesse machen. denn es ist natürlich unser Interesse, dass sich darin widerspiegelt, was nehme ich zum Modell mit dazu, was gucke ich an, was will ich ja mit dem Modell. Das heißt, die Modellfunktion bestimmt natürlich ganz stark, wie dieses Modell nachher auszusehen hat. Und dann schreibt Paul Krugman, wir haben es heute Abend mit den Nobelpreisträgern, darunter machen wir es nicht, das ist klar. Da schreibt Paul Krugman in einem Aufsatz im Jahre 2000, auf lange Sicht heißt das, dass wir wirklich nicht die richtigen Modelle bekommen haben. Die Kleinmodelle sind über die vergangenen paar Jahrzehnte nicht besser geworden. Was passiert ist, dass die größeren, mikrofundierten Modelle ihre Versprechen nicht überlebt haben. Der Kern meines Arguments ist nicht, dass einfache Modelle gut werden, sondern dass komplizierte Modelle nicht das sind, was man von ihnen annimmt. Aber bis wir eines Tages Modelle haben werden, die wirklich besser sind als alle anderen, was wir heute haben, ist es wesentlich, dass kleinere Ad-Hoc-Modelle immer noch nützlich sind. Das ist eigentlich ein massiver Aufruf zur Bescheidenheit von berufener Stelle. So, jetzt können natürlich die Wirtschaftswissen sagen, ja, Moment mal, so geht es ja nicht. Also so könnt ihr mich ja nicht angreifen. Und die gehen in Verteidigung über. Und da gibt es eine schöne Analyse von Lakatos und Kuhn, schon in den 70er Jahren, die in ihrem Buch Die Strukturen der wissenschaftlichen Revolution gezeigt haben, wie sich eine Wissenschaft verteidigt, wenn sie angegriffen wird. Und da gibt es mehrere Strategien. Da kann man zum Beispiel die Anzahl der Variablen und Parameter im Modell erhöhen. Das ist das, was Sascha Lobos so schön gesagt hat, wir suchen die Nadel im Heuhaufen. Was macht die Wissenschaft? Sie erhöht, sie macht den Heuhaufen größer. Gut. Man schränkt das Feld der Anwendung ein. Das ist das, was meistens passiert. Das heißt, wenn ein wirtschaftswissenschaftliches Modell nicht das vorausgesagt hat, was es hätte voraussagen sollen, kann man sagen, ja Moment, aber wir haben die Randbedingungen nicht ganz gekannt und das gilt eigentlich nur für den und den Satz von Randbedingungen. Sonst kann man damit nichts anfangen. Ja, hinterher ist immer gut reden, aber so wird es eben gemacht. Man ändert das Modell ab nach dem Korrespondenzprinzip. Man sagt, ja gut, ich habe eine neue Theorie gefunden, diese neue Theorie müsste eigentlich für weitere Fälle gelten, aber man sieht, die alte Theorie ist ein Spezialfall der neuen Theorie, also gehen wir wieder zur alten Theorie zurück. Das ist sozusagen die Rückfallposition. Oder man ändert die Kategorien, ist zum Beispiel die Kategorie Nutzen, die wir seit Adam Smith, seit Ricardo, seit Marx, seit den ganzen Wirtschaftswissenschaftlern der 19. Jahrhundert sozusagen primär haben, ist denn diese Kategorie des Nutzens wirklich die richtige, um wirtschaftswissenschaftliche Modelle aufzubauen? Ich sage Ihnen ehrlich, ich habe keine Antwort drauf. Aber ich habe ganz große Zweifel, ob wir nicht vielleicht einen neuen Begriff finden sollen. Oder man wechselt das Paradigma, also dass es nicht quasi naturwissenschaftliche Prozesse, sondern soziale Prozesse sind, die man vielleicht ganz anders modellieren muss als in der klassischen Mechanik oder in der Thermodynamik. Und dann gibt es schließlich noch die Hoffnung nach Max Planck, der hat gesagt, Theorien werden nicht widerlegt, wenn sie falsch sind, sondern die Proponenten dieser alten Theorie sterben irgendwann mal aus. Das löst man also mit der Generationenfrage. Und es gibt tatsächlich neue Ansätze. Der erste Ansatz war ja, HO heißt Homo economicus, experimentell verhalten sich die Leute denn wie dieser Homo economicus, der nur seinen eigenen Vorteil maximiert. Das scheint offensichtlich nicht der Fall zu sein, es gibt non-Homo economicus Verhalten, das kann man experimentell feststellen. Und es ist ja eigentlich ein Witz, dass die Wirtschaftswissenschaften ihren experimentellen Zweig eigentlich erst seit 20 Jahren angefangen haben zu entwickeln. Vorher hat man Theorien gemacht und hat die noch ein bisschen kalibriert mit Statistik, sozusagen aus den statistischen Jahrbüchern. Aber dass man wirklich Experimente macht und man sagt, man versucht Leute in einer wirtschaftlichen Situation, man versetzt Leute im Labor in eine bestimmte wirtschaftliche Situation und guckt, wie sie sich verhalten. Also praktisch wie ein psychologisches Experiment. Das ist relativ neu, das gibt es erst seit 20, 25 Jahren. Und da gibt es eben jetzt Modelle, die die sogenannten adaptiven Präferenzen berücksichtigen. Das hört sich unheimlich akademisch an, hat aber damit was zu tun, dass wir manchmal sagen, naja, das, was ich jetzt halt gerade gekriegt habe, ach, an sich habe ich das schon immer gewollt. Das sind adaptive Präferenzen. Das heißt, dass wir, das nimmt auch, berücksichtigt auch sozusagen in der Wirtschaftsethik, dass wir diese Priorisierungsrelation zwischen den Werten, dass wir die manchmal auch ändern, gerade wie es uns passt. Das sind adaptive Präferenzen. Das ist nicht ganz rational und hat mit dem Homo economicus nichts mehr zu tun. Ist aber real. Das heißt, die neuen wirtschaftlich-wissenschaftlichen Modelle müssten sich eigentlich daran orientieren. Und da gibt es natürlich auch entsprechend erste Ansätze. Und auch hier in der Makroebene, früher hat man gesagt, alle Transaktionen können durch ein Maß, nämlich Nutzen durch Kosten, beurteilt oder gemessen werden. Und das ist natürlich eine Frage, wie kann ich den Genuss von der 5. Symphonie von Beethoven, wie kann ich hier monetär quantifizieren? Ja, dann sagt man betriebswirtschaftlich, ja, das, was du zu zahlen bereit bist, damit du das Ding hören kannst, also Konzertkarte oder CD kaufen oder sonst irgendwas. Ja. Aber es gibt natürlich auch Transaktionen mit einem Zeithorizont über Generationen hinweg, zum Beispiel sich darum zu kümmern, dass man Beethoven noch in 3 Generationen hören kann. Da habe ich selber ja nichts davon, warum tue ich das? Aber auch das ist natürlich Verhalten, was wirtschaftlich sich niederschlägt, weil sie auch kostet. Denken Sie jetzt an das, was gerade vor ein paar Tagen in Paris beschlossen worden ist. Ja? Davon haben die einzelnen Nationen, die einzelnen Politiker im Augenblick wahrscheinlich gar nichts. Also mit diesem Nutzen durch Kostenmaß allein kommen sie da nicht durch, um zu erklären, dass so etwas zustande kommt. Gut. Und deshalb sollte man mit Modellen ein bisschen vorsichtiger umgehen. Modelle macht man ja gerne, um Vorhersagen zu machen. Also wir wollen wissen, ob, was weiß ich, im nächsten Jahr das Bruttosozialprodukt um 2% steigt. Und dann kommen irgendwann die Wirtschaftsweisen und sagen, ja, wir haben jetzt der Regierung eine Zahl genannt und da haben wir ganz viel gerechnet und wir kommen ungefähr auf 2,278%. Würde ich sagen, also was die letzten Stellen hinter dem Komma da noch zu tun haben, das ist Pseudopräzision, aber okay, sagen wir mal, sie kommen auf 2%. Gut. Ja, und wenn es nicht stimmt? Sie tun ja so, der Herr Sinn hat ja mal gemeint, an den Gesetzen der Wirtschaft kommt keiner vorbei. Das sind eben keine Naturgesetze, an denen man nicht vorbeikommt, sondern das sind institutionelle Tatsachen. Institutionelle Tatsachen heißen, setzen Verhandeln voraus. Ja, hat etwas mit dem Umgang der Menschen untereinander zu tun. Also muss man mit der Vorhersage ein bisschen vorsichtig sein. Sie kennen die erste Vorhersagemöglichkeit, die wir in der Geschichte kennen, das ist der Orakel von Delphi. Die andere Möglichkeit vorherzusagen, zum Beispiel wenn es um Ölpreis geht, dass man einfach diese Kurve extrapoliert, da gibt es schöne mathematische Methoden. Und dann haben wir angenommen, der Ölpreis wird ja immer steigen, plötzlich fällt er. Ja, müssen wir sich ein anderes Modell überlegen. Und da sind die Technikfolgenabschätzer schon ein bisschen vorsichtiger. Die reden nämlich nicht über Zukunft, sondern die reden über Zukünfte. Das heißt, die sagen, wir nehmen mal verschiedene Bedingungen an. Was könnte unter diesen verschiedenen Bedingungen passieren? Szenario 1, Szenario 2, Szenario 3. Und dann wird darauf verzichtet zu sagen, welches Szenario oder welche dieser zukünftig am wahrscheinlichsten würde eintreten wird. Sondern man berät eigentlich nur in der Richtung, dass man sagt, das sind mögliche Entwicklungen, aber wir können Ihnen nicht sagen, in welche Richtung diese Entwicklungen gehen. So, und da muss man das eigentlich alle 5 oder 6 Jahre nochmal neu überschreiben. Das sind also Zukünfte. Also müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, nicht, dass wir sozusagen auf das Orakel in gewisser Weise zurückfallen. Und es kommt noch ein zweiter Effekt dazu. Und der ist, der hat jetzt wieder mit Wirtschaftsethik zu tun, nämlich wie gehe ich mit Modellen um. Wenn ich Modelle veröffentliche, dann tue ich etwas, das ist eine Handlung. Und das ist eine wirtschaftliche Handlung. Und die Frage ist, kann ich die nur wirtschaftsethisch oder kann ich die auch moralisch bewerten? Nehmen Sie an, Sie haben irgendeinen Prozess, den beobachten Sie. Sie analysieren den Prozess, machen eine fröhliche Modellbildung. Und natürlich ist klar, Sie müssen sozusagen diese Modellbildung auch nochmal ein bisschen kalibrieren und gucken, ob das auch wirklich stimmt. Dann extrapolieren Sie, antizipieren Sie und machen Sie Ihre Vorhersage. Und diese Vorhersage, die ist ja auf der Beschreibungsebene. Ja, Sie beschreiben, was Sie meinen, was da passieren könnte. Bin vorsichtig. Ja, Wissenschaft ist immer der neueste Stand des Irrtums. Das gilt auch für die Wirtschaftswissenschaften, aber auch für die Physik. Denken Sie an Elementarteilchenphysik oder so. So, diese Beschreibungsebene. So, und was machen Sie dann? Dann teilen Sie dieses Modell und die Ergebnisse mit. Das heißt, Sie setzen eine Vorhersage in die Welt. Wenn Sie klug sind, machen Sie den Zeithorizont ganz weit. Ja? Möglichst, dass Sie schon tot sind, wenn das, was Sie vorhergesagt haben, nicht eintritt. Ja? Also, als ich Physik studiert habe, hat man gesagt, in 30 Jahren werden wir, die Kernfusion haben. Als ich habilitiert habe, hat es geheißen, in 30 Jahren werden wir die Kernfusion haben. Wenn ich heute die Vorhersagen lese, habe ich in 30 Jahren werden wir eine Kernfusion haben. Und vermutlich ist das eine neue Naturkonstante oder sowas. Also, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil natürlich die Kommunikation von solchen Modellen, und das ist jetzt die Wirkungsebene, die Handlungsebene, weil die Kommunikation von solchen Modellen natürlich auch eine Wirkung hat, eine Reaktion und eine Veränderung, und die wirkt sich natürlich dann auch direkt auf das Modell aus. Und diese Rückwirkung, die müssen wir berücksichtigen. Und wenn ich natürlich hingehe und sage, wir werden im nächsten Jahr 2% haben und das ist quasi naturgesetzlich durch ein Gesetz, an dem man nicht vorbei kann, Herr Sinn, ja, dann wird es sozusagen, ja, was ist es jetzt? Ist das jetzt eine Vorhersage oder ist es eine Roadmap, wenn man sagt, wir wollen dahin? Ja. Und wenn Sie die meisten Vorhersagen angucken, dann stellen Sie fest, das sind eigentlich keine Vorhersagen, sondern sind Roadmaps, das heißt, das sind Absichtserklärungen. Nehmen Sie in der Technik das Mooresche Gesetz. Das Mooresche Gesetz sagt, dass sich alle 1,8 Jahre die Leistungsfähigkeit von informationstechnischen Geräten, also Speicher, Chips, Recheneinheiten und so weiter, verdoppelt. Das kann man feststellen, das stimmt bis heute ganz gut. Irgendwann ist man natürlich am physikalischen Ende. Verdoppelungen gehen nicht unendlich lang, dann kommt irgendwann eine Sättigungskurve. Aber das ist natürlich nicht, weil das ein Naturgesetz ist, weil die Chips werden ja von Menschen hergestellt, sondern weil man das will. Das hat natürlich auch wiederum wirtschaftliche Gründe, weil man natürlich entsprechende Preisdegression haben will, um entsprechend die Umsätze stabil zu halten. Also, Vorhersagen sind oft Roadmaps. Und jetzt muss man sich eben gucken, warum mache ich ein Modell? Ja? Wie verwende ich das? Nehmen wir mal ein Beispiel, ein Modell in der Physik. Ich habe irgendwie ein Stück Metall oder sowas und sage, also dieses Stück leitet Strom, weil es aus Metall ist und alle Metalle Strom leiten. Das wäre eine Erklärung. So. Dass alle Metalle leiten Strom. Das steckt sozusagen ein Naturgesetz da drin. Das bezieht sich auf eine natürliche Tatsache. Die Aussage ist beschreiben, also deskriptiv, als Teil eines physikalischen Modells. Und ich kann sagen, das ist wahr oder das ist falsch. Ist es wirklich mit allen Metallen so oder ist es nicht so? Und daraus kann ich eine Regel ableiten, eine technische Regel, die sagt, wenn du einen elektrischen Leiter brauchst, dann nimm halt Metall. Warum? Weil alle Metalle Strom leiten. So, das ist die Begründung, das ist naturwissenschaftliche Begründung einer technischen Regel. Das Dumme ist aber, und das haben die Wissenschaftstheoretiker herausgefunden, das sind immer ein bisschen Spaßverderber, die Effektivität einer Regel, dass das funktioniert, begründet noch lang nicht die Wahrheit eines naturwissenschaftlichen Gesetzes. Da muss noch ein bisschen was anderes dazu. Die Details lasse ich mal weg. Das heißt, es gibt zwischen Regel und Gesetz nur eine pragmatische Beziehung, keine logische Beziehung. Sie können sozusagen aus der Physik nicht die Technik ausrechnen. Und die Technik selber bestätigt noch nicht die Physik. Aber Sie können nicht an der Physik vorbeikonstruieren. So. Jetzt versuchen wir mal, diese Struktur dieses Erklärungsmodells auf die Wirtschaftswissenschaften anzuwenden. Also, der Preis ist gesunken, weil es eine Beziehung gibt zwischen Preis und Angebot, nämlich wenn das Angebot steigt, sinkt der Preis. Das wäre sozusagen, wenn das Angebot steigt, sinkt der Preis, wäre sozusagen ein wirtschaftliches Gesetz. Ist das wirklich ein wirtschaftswissenschaftliches Gesetz? Es ist eine statistisch zu beobachtende Relation, was Leute tun, in Bezug auf eine institutionelle Tatsache, nämlich zum Beispiel den Markt. Und diese Beobachtung kann wahr oder falsch sein, sie wird aber präsentiert wie ein deskriptives Gesetz. Das ist aber nicht so. Also, daraus wird eine Regel, wenn du die Preise drücken willst, dann erhöhe das Angebot. Das funktioniert meistens. Die Regel ist ziemlich effektiv. Das ist eine quasi technologische Regel, was man tun kann, wenn man was ganz Bestimmtes will. Aber Jetzt gilt wieder dasselbe wie eigentlich in der Physik auch, also in Analogie wissenschaftstheoretisch. Die Beobachtung der Tatsache, dass mehrheitlich gewisse Spielregeln eingehalten werden, begründet allein weder ökonomische Gesetze noch ein Muss dieser Spielregeln. Die Spielregeln können auch ganz anders sein, weil es institutionelle Tatsachen sind und keine Naturgesetze. Das ist der entscheidende Unterschied. So. Und dieser Unterschied zwischen einer physikalischen und ökonomischen Erklärung ist, wir haben es mit institutionellen Tatsachen zu tun, beobachtbare Regularitäten sind noch keine Naturgesetze und aus wirtschaftlich erfolgreich angewandten Regeln kann man nicht auf wirtschaftliche Gesetze schließen und umgekehrt. Der Markt zum Beispiel, das ist eine institutionelle Struktur, das ist keine Entität, sondern das ist etwas, was von Menschen gemacht wird. Das ist ein Spiel, an dem Menschen teilnehmen, die sich auf bestimmte Spielregeln geeinigt haben. Die könnten genauso gut auch anders aussehen. Aus diesem Unterschied möchte ich jetzt ein paar Sätze zur ökonomischen Verantwortung sagen, sozusagen paradigmatisch. Ich muss noch ganz schnell etwas sagen zum Verantwortungsbegriff. Der Verantwortungsbegriff, der wird ja ein bisschen diffus, wenn man sagt, ja, in Verantwortung vor Gott und den Menschen und der Geschichte und dem Kosmos und der Natur und so, ne? Also wenn so nicht ganz klar ist, vor wem man eigentlich verantwortlich ist und für was man verantwortlich ist. Also Sie sehen hier eine ganze Reihe von Komponenten. Das heißt, wenn ich über Verantwortung in der Wirtschaftsethik rede, muss ich eigentlich bestimmen, wie diese Komponenten sozusagen geladen sein müssen. Da gibt es unheimlich viele Möglichkeiten. Ich habe hier einfach mal eine rausgesucht, dass man eben sagt, Individuen, Teams und Institutionen können verantwortlich sein. Man kann vor dem Chef der Firma, vor dem Parlament oder der Gesellschaft verantwortlich sein. Für was kann man verantwortlich sein? Für Handlung und Wirkung. Kann man für Nebeneffekte verantwortlich sein, die man nicht vorhersehen kann? Warum? Vielleicht aus moralischen Motiven. Wie lange und was für eine Belohnung und Bestrafung liegt vor? Das muss man festlegen. Wenn man das nicht festlegt, wenn man über Verantwortung redet, dann wird der Verantwortungsbegriff ziemlich diffus. Und dann sind es an sich schöne Absichtserklärungen, aber nicht mehr. Modelle werden zumindest bisher in der Ökonomik, also in den Wirtschaftswissenschaften, wie Naturgesetze benutzt. Die pragmatisch so abgeleiteten Regeln, also quasi technologischen Regeln, bekommen einen besonders, aber kategorialen falschen Erkenntnisstatus. Das heißt, wir tun so, wie wenn es in Wirklichkeit so wäre. Nein, das ist das, was die Menschen machen, wenn sie sich auf bestimmte Regeln implizit oder explizit geeinigt haben. Die Regeln könnten auch anders sein. Der Effekt ist, dass Modelle in der Ökonomik sind, auch wenn sie in deskriptiver Absicht erstellt werden, meistens normativ. Das heißt, sie sagen, was du eigentlich wirtschaftlich tun sollst, nach der Vorstellung dessen, der die Modelle gemacht hat. Es gibt ja sozusagen Spielregeln vor, aber es ist doch unsere Freiheit, ob wir die Spielregeln akzeptieren oder nicht. Das ist von Menschen gemacht. Die fallen nicht vom Himmel. Und der Effekt 2 ist natürlich, man kann die nicht einfach so propagieren, wie das bisher getan worden ist, sozusagen, dass man an den Gesetzen der Wirtschaft nicht vorbei könne. Und Verantwortung für die Qualität der Modelle bedeutet auch zuzugeben und ganz ehrlich zu kommunizieren, dass Modelle in der Ökonomik approximativ, also annähernde und regelbasierte Instrumente sind für wirtschaftliche Entscheidungen, um effektive Regeln des Handelns zu gewinnen. Um effektive Regeln des Handelns zu gewinnen. Ob die nachher effektiv sind oder nicht, das muss man dann sehen. Und da die Qualität wirtschaftlicher Entscheidungen von der Qualität der verwendeten Modelle abhängt, ist der Modelldesigner für die Qualität des Modells verantwortlich, aber er ist auch für die Kommunikation gegenüber den Anwendern der Modelle verantwortlich und den Benutzern der Regeln. Und er muss sagen, wo die Modelle ihre Grenzen haben. Also wir sind nicht für die Physik verantwortlich, aber dafür, die Naturgesetze als Näherung möglichst gut zu formulieren. Und wir sind natürlich fürs Wirtschaften verantwortlich und wir sind auch für die Qualität der wirtschaftlichen Modelle verantwortlich. Also, wir sind verantwortlich für die Modelle über institutionelle Tatsachen und Regeln, wenn wir eine modellbasierte Regel als effektiv in einer Entscheidungssituation vorschlagen und nicht sagen, das ist ein Gesetz. Und das ist die ökonomische Verantwortung. Wir sind lediglich verantwortlich dafür, dass eine Handlung oder Entscheidung eine ökonomisch vorteilhafte Auswirkung für jemanden hat. Das reicht aber nicht. Wir brauchen eine Verantwortung für die Ökonomie. Nämlich wir sollten uns verantwortlich sehen, für all unsere Handlungen und Entscheidungen, deren Auswirkungen und Nebenwirkungen auf alle beteiligten Individuen und Gruppen und Institutionen mit berücksichtigt wird. Also, nicht jede Konkurrenzsituation ist ein Dilemma, aber jedes System, das Konkurrenz zulässt, müsste eigentlich eine Frage beantworten, wie wir mit den Verlierern des Spiels umgehen. Deshalb haben die Autoren des Spiels und dessen Regeln eine Verantwortung für mögliche dilemmatische, also für Zwangssituationen. Und deshalb ein Vorschlag zum Schluss eines Imperativs, sozusagen auf der Seite da, wo die Prinzipien eingeschoben werden: Handle immer so, dass die Bedingung der Möglichkeit verantwortlichen Handelns für alle Beteiligten erhalten bleiben. Das ist eine Minimalforderung, die ist ganz, ganz schmal, aber wenn wir die einhalten, können wir schon eine ganze Menge getan. Meine Anregung habe ich von Brodbeck, die fragwürdigen Grundlagen der Ökonomie. Der Aufsatz von John Maurice Clark ist 1916 erschienen in Journal of Political Economy. Die Gesetze von Gossen, Entwicklung der Gesetze des menschlichen Verkehrs und daraus fließenden Regeln für menschliches Handeln. Sie sehen, der hat schon Gesetz und Handeln unterschieden. Von Korf, Handbuch der Wirtschaftsethik, das ist so ein Ding schon. Und natürlich Bribram, Geschichte des ökonomischen Denkens und viele andere Literatur auch. Dann darf ich mich bedanken fürs Zuhören und mache an dieser Stelle den Vorhang zu. Dankeschön.
Ja, herzlichen Dank, Klaus Kornwachs. Sie haben wie immer die Möglichkeit, in unsere Diskussion hier einzusteigen, Fragen zu stellen, Anmerkungen, Verwerfungen, Kritik zu üben und so weiter und so fort. Ich würde die Fragen, die kommen, kurz wiederholen, damit wir sie bei der Aufnahme drauf haben. Aber vielleicht starte ich mal, bevor Sie sich so warm gedacht haben. Ist dann die Wirtschaftswissenschaft eigentlich auch nur eine Deutungskunst und sogar eine, die nicht weiß, dass sie eine ist und deshalb schlecht gemacht?
Eine Deutungskunst. Das hieße natürlich, die Geschäftsberichte als Text zu lesen. Also Deutungskunst im Sinne von Hermeneutik. Ja, stellt man natürlich jetzt eine philosophisch hinterhältige Frage, dazu kennen wir uns schon ganz gut. Natürlich,
oder sollte es sie sein?
Ja, wir interpretieren ja auch in den Naturwissenschaften, interpretieren wir ja auch Beobachtungen. Wir interpretieren sie aber immer aufgrund eines Modells. Einstein hat mal gesagt, die Theorie bestimmt, was beobachtbar ist, was wir beobachten können. Und das, was wir auch für wichtig halten. Wir müssen eine Vortheorie haben, sonst können wir gar nicht messen. Wenn wir beobachten in Wirtschaftsprozessen und wir machen statistische Erhebungen im empirischen Teil, dann kommt es darauf an, ob wir das sozusagen als genuin wirtschaftlichen Prozess ansehen, interpretieren, oder ob wir das auch als sozialen Prozess ansehen und interpretieren. Und die Regeln, von denen ich vorher gesprochen habe, diese Regeln, die kann man sozusagen beobachten oder die kann man rauskriegen, indem man jetzt beobachtet, ja, was machen die eigentlich, nach welchen Spielregeln verhalten die sich. Also das ist aber sehr schwierig, wenn Sie Kinder zugucken beim Spielen und sie kennen das Spiel nicht, da rauszukriegen, nach welchen Spielregeln spielen die. Das ist ziemlich schwierig. Das ist so fast so schwierig wie ein Ethnologe, der einen fremden, noch unentdeckten Stamm irgendwo beobachtet und denkt, ja, nach welchen Riten, nach welchen Regeln leben die ihre Kultur und ihre Zivilisation. Und so ist es natürlich klar, dass man da Vorannahmen macht, plausible Vorannahmen und Beobachtung, statistische Erhebung. Ja, was soll ich erheben, wenn ich nicht weiß, was wichtig ist? Ich weiß aber nur, was wichtig ist in der Wirtschaft, wenn ich bestimmte Modellvorstellungen habe, was denn wichtig sein könnte. Das heißt, ich brauche zumindest ein Vormodell. Und das ist übrigens das Gefährliche bei Big Data, weil das versucht, der Ansatz von Big Data versucht sozusagen hermeneutikfrei an die Sachen ranzugehen. Man nimmt einfach beliebig viele Daten, die aus ganz anderen Gründen erhoben worden sind, und mixt die alle zusammen und guckt mal, ob da irgendwelche Korrelationen drin sind. Und wenn das interessante Korrelationen sind, dann behauptet man sie als Kausalität und macht ein Geschäftsmodell draus. Das ist jetzt ein bisschen verkürzt, gebe ich zu.
Nur ein bisschen.
Nur ein bisschen verkürzt. Aber trotzdem. Das heißt natürlich, wir interpretieren immer und wir müssen uns auch darüber klar sein, dass wir von einer Interpretation ausgehen, wenn wir sagen, ja, aber so ist es doch mit den Daten, das beweist doch das. Das ist immer eine Interpretation aufgrund eines schon vorher angenommenen Modells.
Gut, Sie haben eine Frage.
Könnte der Schlusssatz auch so heißen, handle ethisch korrekt?
Sie fragen, ob der Schlusssatz zusammengefasst verknappt werden könnte, handle ethisch korrekt, dann würde ich sogar vorschlagen, das korrekt zu streichen, wenn Sie einverstanden sind.
Aber wenn Sie sagen würden, moralisch korrekt, ne, dann würde es heißen, handle so oder bau dir mal eine Moral auf, aufgrund von Prinzipien, Werten und Priorisierung zwischen den Werten und dann versuche auch nach dieser Moral zu handeln und verändere nicht deine Prinzipien oder deine Werte oder deine Priorisierung so gerade, wie es kommt. Weil dann bin ich sozusagen das Fähnchen im Winde. Das ist eigentlich nicht mit dem letzten Satz gemeint. Mit dem letzten Satz ist gemeint, handle so, dass alle Beteiligten auch noch verantwortlich handeln können. Die Bedingung verantwortlichen Handelns. Und diese Bedingung verantwortlichen Handelns ist zum Beispiel Freiheit, Bewusstsein, ja, dass ich genügend Informationen habe, dass ich wirklich Optionen habe, dass ich auch wirklich entscheiden kann und nicht in einer Zwangssituation bin. Wir können es auch andersrum sagen, bring nicht Leute in einer Zwangssituation, in der sie gegen ihre eigene Moral handeln müssen. Und da sind wir bei einem Punkt, beim wirtschaftlichen Handeln, wo man sagt, ja, also ich sage ein Beispiel, Unglück, Challenger-Unglück, als diese Raumfähre explodiert ist. Ein junger Ingenieur namens Bolzschoy von den Boeing-Werken hat darauf hingewiesen, ungefähr 3 Wochen vorher, dass diese Dichtungsringe möglicherweise versprödet werden könnten und dass man vielleicht da was tun sollte oder den Start verschieben. So. Der Start war politisch gewollt, da war ziemlich viel Druck dabei, Reagan war dabei, da war die erste Frau dabei, das war die erste, eine, die auch nicht, eine Nichtwissenschaftlerin und so weiter und so fort. Das ganze Ding war also publizistisch ziemlich aufgeladen und das hätte eine entsprechende Show werden sollen. Und dann sagte der Manager zu dem Jungen, Bolzschoy, hör zu, take your engineering hat off and take your management hat on. Genau das ist diese gesplittete ethische, diese gesplittete Rollenverantwortung. Ja. Für was bin ich als Ingenieur verantwortlich, für was bin ich als Manager verantwortlich, für was bin ich als Wirtschaftslenker verantwortlich, für was bin ich als Mensch verantwortlich. Und diese Rollenverantwortung, die fallen oft auseinander. Dann sagt man, ja verpfeife ich das jetzt? Setze ich meine wirtschaftliche Existenz und die meiner Familie auf dem Spiel oder mache ich jetzt die Schweinerei, in Anführungszeichen, mache ich die jetzt mit? Das ist der Punkt. Und da ist es viel wichtiger, dass man die Leute nie in ein solches Dilemma bringt. Und unser Wirtschaftssystem ist vielleicht nicht unbedingt dazu angetan, immer solche dilemmatischen Situationen zu vermeiden. Ich hoffe, ich habe das diplomatisch genug ausgedrückt. Unser gegenwärtiges Wirtschaftssystem.
Jennifer.
Wäre denn das Resümee Ihres Vortrages, dass man an sämtlichen Modellvorstellungen eigentlich sogar in Papierkorb rein? Wir hatten mal in den 60er, 70er Jahren das große Defizit-Spending, das war ja in den Ofen, dann hatten wir Rostow und dann hatten wir Krugman, also vergesst es einfach, was die sagen.
Müssen wir alle, müssen wir alle Modelle sozusagen in die Tonne kloppen. Ist das Fazit des Vortrags, zumindest in den Wirtschaftswissenschaften, nehme ich mal an.
Nein, man müsste folgendermaßen vorgehen, man müsste sagen, jedes Modell, das ich aufstelle, ist sozusagen ein Kandidat dafür, dass es nach einiger Zeit in die Tonne geklopft wird, weil es nicht stimmen könnte. Aber wir haben nichts Besseres. Aber ich bin ja nicht dafür, dass man, ich bin ja nicht dagegen, dass man Modelle macht. Wir müssen Modelle machen. Wir müssen auch irgendwie versuchen, Verständnis zu entwickeln. Das darf man auch theoretisch machen. Ich habe auch nichts. Ich bin ja Physiker von Hause, hat es ja gesagt. Ich habe ja gar nichts gegen die Formel. Man darf nur nicht mit den Formen daherkommen und sagen, Leute, das ist unumstößlich, weil es mathematisch ist. Die Mathematik erfindet nichts über die Welt, die sagt uns nichts über die Welt, die plaudert nur aus, was wir reinstecken und zeigt uns die formalen Konsequenzen von bestimmten Annahmen, sofern wir sie formalisieren können. Ja? Das heißt, insofern kann man alle Modelle irgendwann mal in die Tonne kloppen. Ja? Newton ist ein Spezialfall der Relativitätstheorie. Ja? Und die ricardische Mehrwertstheorie ist ein Spezialfall der Marx'schen Theorie des Kapitals. Ja? Selbstverständlich werden alte Modelle durch neue Modelle immer devalidiert oder als Spezialfall degradiert. Im günstigsten Fall. Im ungünstigsten Fall sind sie total falsch, dann muss man sie ganz wegschmeißen. Ja? Und versuchen Sie einfach mal vorzustellen, was für Wirtschaftsmodelle wir in 200 Jahren haben. Dann werden wir heute uns über Chaostheorie und über nichtlineare Differentialgleichungen und so weiter, werden wir uns wahrscheinlich totlachen. Das ist immer der neueste Stand des Irrtums. Mehr haben wir nicht. Nur wir sollten bescheiden damit umgehen und nicht so sagen, das sind Gesetze wie Naturgesetze. Wenn man damit die Leute einschüchtert und eigentlich damit versteckt, dass man ihnen sagen will, ihr sollt so machen, wie ich das möchte. Und gucken Sie mal, kennen Sie in anderen, also in der Psychologie gibt es unterschiedliche Schulen, in der Soziologie gibt es unterschiedliche Schulen, in den Wirtschaftswissenschaften gibt es unterschiedliche Schulen. Kennen Sie unterschiedliche Schulen in der Physik? Ich nicht. Das ist der Unterschied, weil wir es erst mit menschlichen Tatsachen zu tun haben, mit institutionellen Tatsachen und nicht mit natürlichen Tatsachen. Das ist der Punkt, auf den möchte ich raus.
Wie müsste Wirtschaftswissenschaft gelehrt werden, damit sie dieses Irrtumsbewusstsein verankert?
Indem man sich vom Formalismus nicht zu sehr beeindrucken lässt. Das sieht toll aus, ja, aber man muss sehen, was der Formalismus uns sagt. Und das ist nicht so fürchterlich viel.
Ich glaube, meine Antwort wäre dann noch, man muss bereit sein oder Bereitschaft haben, die eigene Basis zu kritisieren, ja? Und in Frage zu stellen.
Ja?
Und ich glaube, das ist natürlich
kategorial.
In dem Moment, wo man eine Glaubensgewissheit an sein Modell verankert, kann man diese Bereitschaft halt schlecht aufbringen. Ja. Ich glaube, hinter Ihnen war zuerst eine Frage und dann kommen Sie.
Ja.
Ansatz, Wirtschaftsmodelle, die nicht im Homo economicus ansetzen, sondern die den Menschen in seinen besseren Möglichkeiten, also
Es gibt
Sie fragen danach, ob es Modelle gibt, Wirtschaftstheorien, die nicht an den Homo economicus sich anbinden, sondern womöglich ein anderes Menschenbild voraussetzen.
Also es gibt kein Modell, was nicht ein gewisses Menschenbild voraussetzt, sagen wir es mal so. Aber der Homo economicus ist, da wird immer noch gestritten, viele sagen, ja, das ist ja alles schon durch und so, das machen wir ja alles schon gar nicht mehr und dann merkt man plötzlich, wo durch die Hintertür wieder reinkommt. Das ist so die Überlegung, ja, auch wenn ich, was weiß ich jetzt, aufgrund eines religiösen Glaubens altruistisch handle, dann erwarte ich halt eine Belohnung im Jenseits oder sowas, also Ethik ist sozusagen eine Kostenrechnung mit unendlich langem Zeitraum. Ich möchte Ihnen aber eine andere Antwort geben. Es gibt natürlich Modelle, die davon ausgehen, dass sie sagen, okay, es gibt, man kann spieltheoretische Modelle nehmen, um zu experimentieren, zu sagen, okay, wie verhalten sich die Leute, wenn ich die und die Regeln vorgebe? Wobei ich den Leuten auch dann dazu billige, sie können auch, wenn sie wollen, diese Regeln verletzen oder sagen, diese Regel akzeptiere ich nicht mehr. Und dann stellt man fest, dass es offensichtlich bestimmte Verhaltensmuster gibt, die darin bestehen, dass man sagt, okay, ich vertraue dem anderen zuerst mal und vertraue ihm so lange, bis ich den Beweis habe, dass er mich betrügt. Da habe ich zunächst mal einen Nachteil damit, ja. Wenn ich das aber iteriere und sehr oft tue, dann ist das offensichtlich für alle zum Vorteil. Daraus haben Soziologen beschlossen, dass man ohne ein bestimmtes Maß an Altruismus gar nicht, dass es ohne ein bestimmtes Maß an Altruismus, das heißt Zurückstellen des eigenen Vorteils, gar nicht möglich ist, eine funktionierende Gesellschaft aufzubauen. Ob das so stimmt, kann ich nicht beurteilen, das müssen Soziologen entscheiden, oder nicht entscheiden, oder näher untersuchen. Aber ich denke schon, dass es ein vernünftiger Gedanke ist. Das heißt, ohne einen bestimmten Vorschuss an Vertrauen, nur einen bestimmten Vorschuss an der Bereitschaft, auch mal einen Nachteil sozusagen einzustecken, werden wir keine stabilen Gesellschaften bekommen. Und wenn wir sozusagen nationale Egoismen oder Egoismus der Märkte, wie wenn Markt ein Subjekt wäre, also wenn wir diese Egoismen sozusagen noch fördern, indem wir sie theoretisch propagieren, dann führt es eben genau zu dem, was wir im Augenblick halt beobachten können, nämlich eine Spaltung in extrem reich und extrem arm mit erodierenden Zwischenbereichen. Und aus diesem Effekt kann man dann natürlich auch eine ganze Menge schon an Beobachtungen nicht erklären, aber zumindest plausibel machen. Eine davon ist natürlich auch die Entstehung des Terrorismus.
Sie hatten noch eine Frage.
Wir müssen doch aus den Krisen, nehmen wir mal 2008, 2009, die Lehman Brothers-Krise, daraus lernen, unter Regelungen, also,
wie soll ich sagen, neue Spielregeln
durch den Bundestag bringen. Ich habe persönlich nicht den Eindruck, dass wir tatsächlich an diesen Problemen arbeiten. Es gibt für mich keinen politischen Druck und überhaupt einen Willen, einen verfehlbaren Willen. Und ein Ackermann läuft noch immer frei runter. Also, der hat ja Ziele gesetzt von 25% Eigenkapitalrendite, ohne gleichzeitig zu sagen, und mit den und den Maßnahmen da, also insbesondere sage ich von Controlling, das ist in Richtung Ethik, vom Controlling, das sicherzustellen, dass diese Ziele auch ehrlich erreicht werden. Derzeitig blocken, sage ich, laufen irgendwelche, schön gesagt, Ungereimtheiten.
Controlling will Quartalszahlen sehen. Wo bauen Sie da die Ethik ein? Weil die Erfüllung bestimmter moralischer Kriterien können Sie schlecht quantifizieren, die können Sie schlecht in solche Business-Charts unterbringen. Aber Sie haben natürlich recht, aber man darf den Wirtschaftswissenschaften alleine nicht anlasten. Die Wirtschaftswissenschaften können das Problem nicht lösen, dass der Bundestag als Parlament, der für das Territorium der Bundesrepublik zuständig ist, keine Regeln erfinden kann, in die sich Lehman Brothers oder Nachfolger oder deren Umgebung zu halten hat. Ja? Wir haben wirtschaftlich agieren auf internationaler Ebene ohne entsprechende Regelung, da sind die nationalen Parlamente relativ zahnlos. Das ist ein Auseinanderfallen, was seit 73, 74 zu beobachten ist, dass bezüglich der wirtschaftlichen Regelung die nationalen Souveränitäten ausgehebelt werden, indem eben international agiert wird. Auf der anderen Seite ist aber so, wenn ich das mal schnell sagen darf, durch die Globalisierung bekommen wir natürlich sowas wie eine Weltbinnenwirtschaft. Das heißt, dieser frühere Expansionsgedanke, dass man eine nationale Ökonomie dadurch aufbläht oder da ein bisschen besser macht, indem man, also früher hat man Länder überfallen, ja, später hat man dann Märkte expandiert, nicht, und Märkte im Ausland erschlossen. Wenn Sie jetzt die Weltbinnenwirtschaft nehmen, wir haben keine Außenhandlungspartner beim Uranus und die kleinen grünen Männchen kaufen uns unsere Sachen auch nicht ab. Das heißt, wir werden zwangsläufig durch diese Weltbinnenwirtschaft in eine Fließgleichwirtschaft kommen müssen. Da wird uns gar nichts anderes übrig bleiben. Das heißt, die Regelungen, die werden sozusagen durch die Notwendigkeit vermutlich eingeführt, aber nicht durch parlamentarische Gesetzgebung oder irgendwelche gesetzgeberischen Souveränität und schon gar nicht durch die UN.
Bekanntlich sind Vorhersagen eine heikle Sache, insbesondere wenn sie sich auf die Zukunft beziehen. So wird es womöglich auch mit dem grünen kleinen Männchen sein. Ich danke Klaus Kornwax für den Vortrag heute Abend. Wünsche Ihnen nicht allzu viele Begegnungen heute Abend mit grünen Männchen. Vielleicht begegnen Sie den Nicht-Männchen, das am nächsten Montag hier steht, nämlich die Julia Mehr, die uns etwas über Design und Kritik an der Gestaltung und Kritik durch Gestaltung erzählen wird. Schönen Abend Ihnen, herzlichen Dank, Klaus Kornwax.
Dankeschön.